Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mörderische Heimat. Wir befinden uns in Staffel 7, Fall Nummer 41. Und der heutige Fall dürfte einigen von euch nicht ganz fremd sein. Hallo, Zeno.
Ja, hallo, Shaggy. In der Tat dürfte unser heutiger Fall ziemlich genauso, 750 Menschen bereits bekannt sein, denn genauso viele waren es dieses Jahr bei unserer Live-Show in Fulda oder bei unseren beiden Live-Shows, als wir diesen Fall auch schon vorgestellt haben. Aber natürlich wollen wir auch all den anderen Hörern diesen Fall nicht vorenthalten. Und es gibt am Schluss noch auch ein paar Infos, die auch die Leute nicht kennen, die schon die Live-Shows gesehen haben.
Sehr, sehr gut. Also vorenthalten wollen wir euch das auf keinen Fall. Und das ist ein ganz besonderer Fall. Und deswegen wollten wir ihn unbedingt noch mit in diese Staffel nehmen. Und das können wir an dieser Stelle schon verraten. Das hast du ja gerade schon gesagt. Wir werden etwas auf jeden Fall noch pluggen, was wir noch nicht in den Live-Shows gesagt haben. Ich bin gespannt.
Genau so ist es, ja. Aber ich würde sagen, bevor wir dort aufschlagen, fangen wir erstmal wieder ganz vorne an. Und das bedeutet, dass unsere Stimme Lisa uns den Fall nochmal etwas näher bringt.
Am frühen Morgen des 17. Juni 2010 klingelt es an der Tür der Mietwohnung eines Rentnerpaares. Zwei Männer geben sich als Paketzusteller aus. Als die 81-jährige Eleonore S. jedoch öffnet, wird sie ins Bad gestoßen und eingesperrt. Die Rentnerin muss mit anhören, wie ihr 82-jähriger Ehemann und die 39-jährige Tochter überwältigt und mit Kopfschüssen ermordet werden. Eleonore S. überlebt. Doch warum? Und wer steckt hinter dieser Tat?
Okay, wir steigen mal direkt ein. Ich glaube, wir fangen am besten mit den Opfern an und schauen uns diese Familie ein wenig genauer an. Um wen geht es hier denn?
Man muss erstmal vorausschicken, die Tat selbst findet in Hassel in der Nähe von Düsseldorf statt. Warum das dann dennoch etwas mit der Rhön zu tun haben wird, sehen wir später. Schauen wir uns also zunächst die Opfer an. Da haben wir Helmut S., er ist 82 Jahre alt und ist pensionierter Regierungsbaudirektor.
Regierungsbaudirektor, das hört sich wohl situiert dann. Vielleicht liegt hier ja schon ein Motiv. Ist er denn auch so wohlhabend, wie man jetzt vermuten könnte?
Ja, durchaus. Aber dennoch lebt die Familie relativ bescheiden. Sie lebt eher zurückgezogen und nicht auf großem Fuß. Sie wohnen in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus. Aber in der Wohnung befinden sich diverse Wertgegenstände, die der Täter jedoch nicht anrührt. Aber dazu kommen wir auch gleich.
Okay, das spricht dann aber schon wieder eher gegen die These eines Raubmords.
Ja, genau. Okay,
und dann haben wir noch seine Tochter und seine Frau.
Richtig. Eleonore S. ist 81 Jahre alt und war bereits schon einmal verheiratet. Und hat einen Sohn aus erster Ehe, kommen wir später noch dazu. Und dann haben wir noch die Tochter, Mara S. Sie ist 39 Jahre jung und ist als Yogalehrerin tätig. Sie alle sind an diesem frühen Morgen des 17. Juni zu Hause und sitzen gerade beim Frühstück, als es an der Tür klingelt.
Und die Täter, das haben wir schon gehört, geben sich als Postboten aus.
Exakt. Als die zwei Täter jedoch in die Wohnung gekommen sind, holt einer der beiden aus einem Paket eine Waffe mit einem Schalldämpfer heraus. Eleonore S. wird ins Badezimmer gesperrt, der andere Täter geht mit seiner Waffe in die Küche und überwältigt die beiden anderen Personen, Vater und Tochter.
Also die beiden werden nicht sofort erschossen oder so?
Nein, also mit vorgehaltener Waffe zwingt man Helmut S. und Mara S. dazu, ins Schlafzimmer zu gehen. Dort müssen sie sich gegenseitig fesseln, sowie gegenseitig Augen und Mund zukleben.
Und Eleonore S. ist aber immer noch im Badezimmer und wird verschont.
Genau, bisher. Ja. Mhm. Ja.
Was wohl auch ein erster Hinweis für spätere Ermittlungen sein dürfte. Aber gut, jetzt sind die beiden Täter erstmal in der Wohnung.
Ja.
Wir wissen, dass die Familie wohlhabend ist, aber die Täter machen keine Anstalten, die Wohnung zu durchsuchen.
Ja, dabei hätte sich das auf jeden Fall gelohnt. In der Wohnung befinden sich Wertpapiere, Sparbücher und Bargeld im Wert von 50.000 Euro. Mhm. Dazu noch Gold, Silber und Platinbarren im Wert von über 100.000 Euro.
Okay.
Aber all das bleibt unberührt.
Das ist ja schon mal erstaunlich, womit ein Raub damit eigentlich ausscheidet. Was wollen die Täter denn dann?
Ja, zunächst muss man festhalten, dass es sich nicht um Profis handelt. Mara S. schafft es heimlich, einen Notruf über ihr Handy abzusetzen. Schafft es irgendwie, die 110 zu wählen. Am anderen Ende geht auch jemand dran, aber man versteht kaum etwas. Nur Rauschen und Rascheln ist zu hören und es antwortet auch niemand.
Ja, sie hat das Handy wahrscheinlich heimlich in ihrer Tasche stecken und kann natürlich auch jetzt nicht antworten.
Genau,
gedrückt, ne?
Aber wie jeder Notruf wird das Gespräch aufgezeichnet und das wird später noch extrem wichtig werden.
Okay, wie geht's denn jetzt weiter?
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wird später von einer Hinrichtung sprechen.
Mhm.
Und genau das erklärt es wohl auch am besten. Zuerst wird Mara S. in den Hinterkopf geschossen, dann lädt der Todesschütze nach und tötet auch den 82-jährigen Helmut S. mit einem Schuss, ebenfalls in den Hinterkopf.
Okay.
Im Anschluss verschwinden die beiden Männer und zurück bleibt Eleonore S., die sich noch immer im Nebenzimmer befindet und die Tat mit anhören muss.
Okay, wobei der Täter ja einen Schalldämpfer benutzt hat, ob sie die Schüsse dann gehört hat, weiß man also eh nicht. Aber sie ist die einzige Überlebende des Ganzen und
ja,
das bleibt auch so.
Genau, leider.
Okay, gut, wir haben also zwei unbekannte Täter, die sich als Paketboten ausgeben. Als sie hereingelassen werden, sperren sie die 81-jährige Eleonore S. ins Bad, gehen in die Küche, wo Helmut S. und die Tochter Mara beim Frühstück sitzen. Die Täter zwingen die beiden dann, sich gegenseitig zu fesseln. Mara S. gelingt es dennoch, einen Notruf abzusetzen, ja, hast du gesagt.
Genau.
Dann wird zunächst Helmut S. kurz darauf seine 39-jährige Tochter per Kopfschuss in den Hinterkopf.
Umgekehrt, erst die Tochter,
dann erst die Tochter, okay.
Genau so rum, ja. Und vergiss nicht die extrem hohen Wertsachen, die völlig unangetastet sind.
Richtig, Wertpapiere, hast du gesagt, Bargeld, Gold, Silber, Platinbarren, Wert von 150.000 Euro insgesamt,
genau,
oder so muss
genau
das dann sein. Ne? Aber wir haben Eleonore S. eben und die bleibt ja anscheinend verschont.
Ja, ne? So ist das. Genau. Mhm. Auf ihrer Flucht werden die beiden Täter noch von einem weiteren Zeugen beobachtet, wie sie in ein Auto steigen und das war es leider erstmal.
Okay, und wie löst sich das Ganze auf? Ruft Eleonore S. um Hilfe oder wie macht sie sich bemerkbar?
Das habe ich nicht ganz finden können, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie einfach das Fenster öffnet und Hilfe ruft, sodass man sie dann befreien kann. Da haben wir ja auch ein Foto von, oder?
Also
von
genau. Das werden wir auch wieder bei Social Media posten. Da sieht man das Haus und auch das Fenster, aus dem dann Eleonore mehr oder weniger geborgen wird. Das ist eine Mietswohnung im ersten Stock in der Altenbrücker Straße 43, so heißt das. Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass wir einen Zeugen haben, der die beiden Täter gesehen hat, wie sie sich vom Tatort dann entfernt haben. Und auch Eleonore S. hat die Täter ja gesehen. Trugen die eigentlich eine Maske oder irgendwas?
Ja, nein, sie waren tatsächlich nicht maskiert.
Okay, das ist aus Tätersicht ja doch eigentlich sehr fahrlässig. Warum lässt man eine Zeugin wie Eleonore S. am Leben, wenn man doch keine Maske getragen hat?
Ja, genau das wird auch die Ermittler sehr beschäftigen. Es kann kein Zufall sein, da sind sie sich sicher.
Okay, das heißt, es gibt auch eine Beschreibung der Täter. Hast du da irgendwas?
Ja, die gibt es inklusive Phantombild. Mhm. Deine Mann wird auf etwa 30 bis 35 Jahre alt geschätzt und ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht und kurze, glatte, braune Haare. Zur Tatzeit trug er weder Bart noch eine Brille. Er soll mit einer blauen Jeanshose und einem graublauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Dazu trug der Mann eine Sporttasche, die von der Größe her einen Tennisschläger etwa ähneln könnte.
Okay.
Der zweite Mann, der aus dem Hauseingang kam, war ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er hatte eine athletische Figur und ein rundliches Gesicht. Seine Haare waren glatt und schwarz. Er hatte zum Tatzeitpunkt ein 3-Tage-Bart und wird vom Augenzeugen als sonnenbankgebräunt beschrieben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, mit einer silbernen Brustapplikation, nennt sich das Applikation, und mit einer Applikation im Rückenbereich bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Jeanshose.
Na gut, da sind ja schon mal ein paar Infos vorhanden und du sagst ja auch ein Phantombild, aber dennoch zunächst tut sich nichts. Wie geht die Polizei denn jetzt weiter vor? Also
der Tatort wird erstmal kriminaltechnisch auf Spuren untersucht und man sichtet alle möglichen Unterlagen in der Wohnung, die Hinweise auf die Täter und deren Motiv geben können. Das dauert natürlich.
Und in der Zwischenzeit benachrichtigt man natürlich die Verwandten der Opfer. Und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, spannen wir den Bogen nämlich in die Rhön. Denn man hat vielleicht schon geahnt, Hassel in NRW, was hat das denn mit Fulda, Ostsessen und der Rhön zu tun? Aber da kommen wir jetzt zu. Shaggy, klär uns mal auf, was das jetzt mit der Region zu tun hat.
Gerne. Wir befinden uns in Burghauen. Das ist eine Gemeinde, die bei Hünfeld ungefähr 25 Minuten nördlich von Fulda liegt, genau. Und hat ungefähr 6.400 Einwohner. Und dort lebt Detlef W. Detlef W. ist damals 56 Jahre alt. Er ist Frührentner und der Sohn von Eleonore S.
Ach, das, was du sagtest aus der ersten Beziehung, Ehe, wie auch immer. Er ist also der Stiefsohn von Helmut S. und der Stiefbruder damit von Mara S., die beide umgebracht
haben. Genau, richtig.
Okay. Aber 56 Jahre und Frührentner, das klingt nicht nach der Beschreibung der Täter. Das können wir schon mal ausschließen.
Das stimmt, aber mach mal langsam. Es geht ja zunächst erstmal einmal darum, dass die Verwandten informiert werden.
Okay, dann erzähl uns doch was über diesen Detlef W., hast du gesagt.
Ja.
Was ist das für ein Typ? Was treibt er so?
Naja, er ist ein nicht ganz unbescholtenes Blatt. Also der Fan schwerer Motorräder betreibt in Burghauen ein Bordell.
In Burghauen?
Ja, ein Bordell in Burghauen.
Bordell
ja.
in Burghauen, ja. Okay. In Burghauen.
Ja. Er betreibt dort einen Burghauen, ein Bordell und jetzt kommt es noch dicker, im elterlichen Haus seiner Mutter.
Oh, das ist sportlich. Weiß sie denn davon, dass in ihrem Haus dort ein Bordell betrieben wird?
Nein.
Weil die leben ja woanders. Ja,
genau,
leben
zu dem NRW. Zeitpunkt nicht. Da komme ich auch gleich noch zu.
Ja.
Jetzt erstmal langsam.
Okay, sorry, weiter. Wir waren bei Puff in Burghauen stehen geblieben. Das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. Im Haus der Mutter, von dem sie aber nichts weiß.
Genau, und jetzt kommt noch hinzu, Detlef W. hat Steuerschulden in Höhe von 42.000 Euro.
Ah, aha. Okay, da kommen wir doch so motivmäßig vielleicht schon irgendwo hin. Ne?
Und die Steuerschulden führen dazu, dass das Haus mit einer Grundschuld belastet wird. Und davon bekommt die Mutter und natürlich dann auch der Stiefvater bekommen davon Wind. Bei denen flattert ein Bescheid rein, dass ihr Haus nun mit 42.000 Euro belastet wird. Und sie fragen sich natürlich, wieso.
Okay, verstehe.
Ja, und genau das bekommen sie jetzt auch gesagt, dass es Steuerschulden gibt, da das Haus gewerblich genutzt wird und darauf bislang keine Steuern gezahlt wurde. Und die fragen sich, ja, welches Gewerbe denn, bitteschön? Und da bekommen sie die Auskunft.
Ein Bordell in Burghauen.
Ja.
Genau. Und das stößt jetzt nicht auf die, sagen wir mal, gleiche Begeisterung, die der Sohn für diese Tätigkeit wahrscheinlich empfindet.
Ja, also im Gegenteil. Mhm. Wobei man sagen muss, dass Eleonore ihren Sohn immer noch verteidigt und ihn finanziell unterstützt. Aber der Stiefvater und die Schwester sind entsetzt. Mhm. In ihren Augen ist Detlef W. sowieso das schwarze Schaf der Familie. Denn Detlef W. ist auch kein, ja, ich habe es gesagt, unbeschriebenes Blatt.
Mhm.
Er ist schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2005 waren bei einer Hausdurchsuchung Waffen und Munition sichergestellt worden. Er ist also vorbestraft und polizeibekannt.
So, jetzt muss man aber auch mal festhalten, dass man natürlich auch ein Bordell betreiben kann und meinetwegen auch eine Waffe besitzen kann, ohne dass man gleich zu einem Kriminellen oder gar Mörder wird. Das muss man natürlich auch sagen.
Klar, natürlich. Ja. Aber Detlef W. gerät nun tatsächlich in den Fokus der Ermittlungen. Denn man findet in Unterlagen am Tatort weitere Hinweise darauf, dass der Druck auf ihn immer größer wurde.
Inwiefern?
In einigen Unterlagen von Mara S. findet man Hinweise darauf, dass es zu Erbstreitigkeiten kam. Es ging um eine runde Million Euro.
Wow.
Ja, daraus geht hervor, dass Detlef W. aufgrund der Geschehnisse enterbt werden sollte.
Okay, willkommen im Kreis der dringend Tatverdächtigen, würde ich mal sagen. Denn damit existiert jetzt tatsächlich ein Motiv.
Exakt, ja. Detlef W. hat also finanzielle Probleme. Er hat neben den 42.000 Euro Schulden auch noch ein Privatdarlehen bei seinem Vater und seiner Stiefschwester offenstehen, dass diese nun wieder zurückgezahlt bekommen wollen. Ihm droht nun also endgültig alles um die Ohren zu fliegen, weil er nun auch noch enterbt werden soll. Wie gesagt, es geht um eine runde Million Euro.
Wir haben also schon mal ein Motiv. Aber wir haben bereits festgestellt, dass die Beschreibungen der Augenzeugen und auch der Mutter nicht auf Detlef W. passen. Was machen wir denn nun mit dem Detlef W., dem Bordellbesitzer?
Das ist eine gute Frage, das fragen sich die Ermittler nämlich auch. Mittlerweile sind sie sich nämlich ziemlich sicher, dass Detlef W. in der Sache mit drin steckt. Zum einen kann sich die Mutter daran erinnern, dass ihr Sohn sie einige Tage vor der Tat gefragt hat, wann bei ihnen immer die Post komme. Ja, das hat sie gewundert, weil Detlef nie Blumen oder irgendwas geschickt hätte.
Ja.
Zum anderen hat man in der Zwischenzeit auch den Notruf digital bearbeitet und ausgewählt.
Also diesen Notruf, den die Schwester noch heimlich mit ihrem Telefon abgesetzt hat, von dem du erzählt hast.
Genau. Darum geht's, ne? Zunächst dachte man ja, dass nur Rauschen drauf sei. Aber man entdeckt tatsächlich noch zwei Sprachfetzen der Täter. Ein Sprachgutachter wird beauftragt, der die Herkunft der Täter eingrenzen soll. Denn in jeder Region gibt es Spracheigenheiten, die fast wie ein Fingerabdruck sein können. Wir nennen es das Künzel oder so weiter.
Das kann ich mir in Ostessen kaum vorstellen, dass man das anhand der Sprache raushören kann. Hier wird auch nur reinstes Hochdeutsch gesprochen, oder?
Ganz genau. Ja. Und siehe da?
Da hätten Sie übrigens kein Gutachten, da hätten Sie mich auch fragen können. Das hört man immer raus, auch wenn im Fernsehen irgendwelche Interviews sind. Du hörst immer raus, wenn die Leute irgendwie aus Osthessen kommen. Ne?
Vor allem, wie es nett ist, glaube ich.
Ja, das sowieso, ja, genau.
Aber der Gutachter schränkt die Sprache ein, ohne näher den Fall zu kennen und so weiter, auf den Raum zwischen Hessen und Thüringen.
Da schränkt das drauf ein. Okay, ja. Die Schlinge zieht sich also enger zu. Allerdings gibt es immer noch keinen Beweis für die Täterschaft oder Mittäterschaft von Detlef W.
Ja. Man benötigt handfeste Beweise. Und nach kommen immer mehr Details zum Vorschein. Zum einen ist das Kaliber, das bei der Tat benutzt wurde, exakt das identische, was 2005 bei der Hausdurchsuchung bei Detlef W. benutzt wurde.
Ah, wo er vorbestraft diese Nummer.
Genau. Da,
ne? Okay, ja, verstehe. Würde ich als Angeklagter aber dennoch sagen, ja, wahrscheinlich gibt es noch hunderte andere, die das gleiche Fabrikat und Kaliber zu Hause haben. Das ist halt ein blöder Zufall oder so.
Ja, die Ermittler finden aber noch mehr heraus. Sie haben nämlich im Umkreis um den Tatort in Hassel alle möglichen Sicherheitskameras akribisch ausgewertet.
Aha.
Das heißt, sie haben von Tankstellen, Geschäften, Banken und so weiter die Bilder ausgewertet, die am Tattag aufgenommen wurden.
Mhm.
Und siehe da, die Sicherheitskamera eines Hotels ganz in der Nähe des Tatorts hat einen PKW kurz vor der Tat aufgenommen, bei dem ein bekannter Mann am Steuer sitzt und zwei junge Männer hinter ihm Platz genommen haben. Und das Fahrzeug ist relativ auffällig.
Okay, dann erklär noch, was daran so auffällig ist, an diesem Fahrzeug.
Ja. Es handelt sich um das auffällige Modell eines Opel Vectras in Petrolfarben. Eben genau das Modell, was Detlef W. fährt.
Okay, das ist ein Punkt für dich. Das ist natürlich dann schon eine andere Nummer, als noch zufällig die Kaliber zu finden, die gleichen, identischen. Jetzt zieht sich die Schlinge also noch enger zu. Aber ja. Das Nummernschild ist nicht zu erkennen. Also man kann es erstmal nicht 100% zuordnen.
Man erkennt es nicht, aber nun weiß man, dass Detlef W.'s Alibi nicht stimmen kann. Mhm. Er hat immer behauptet, dass er zu Hause war. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt wissen die Beamten, nach was sie suchen müssen und finden einen weiteren Beweis dafür, dass Detlef W. die Unwahrheit sagt.
Na?
Auf der Rückfahrt von Hassel nach Burgkauen ist ein Stau auf der Autobahn. Und Detlef W. fährt von der Autobahn ab und fährt über Land weiter. Ja, das ist eilig, denn er will noch auf ein Motorrad treffen.
Auf ein Motorrad? Er hat gerade seine Familie wahrscheinlich umgebracht und will jetzt auf ein Motorradtreffen fahren.
Genau. Und in Gedern wird er von einer Radarfalle geblitzt. Genau zu der Zeit, wo er doch angeblich zu Hause war.
Oh, das kann aber ein sehr teurer Strafzettel werden,
in
oder?
In der Tat, ja.
Aber genügt das denn? Man weiß ja immer noch nichts von den Tätern. Ne? Also irgendwie steckt da in der Sache ja mit drin anscheinend.
Ja, das stimmt. Deswegen führen die Ermittler ihre Tätigkeit auch weiter aus. Jetzt überwachen sie das Telefon von Detlef W. Dazu benötigt man auch einen dringenden Tatverdacht. Und der besteht ja jetzt dadurch, dass man diese ganzen anderen Beweise schon gesammelt hat. Und es dauert eine Weile, aber schließlich schnappt die Falle zu. Detlef W. telefoniert mit dem 23-jährigen Johannes K. aus Burgkauen.
23 Jahre?
Ja.
Alter Schwede.
23 Jahre jung ist der. Und erstmals unterhalten sie sich über die Tat.
Aha. Kommt auch der dritte Beteiligte raus? Also waren ja zwei Täter vor Ort?
Genau, der heißt René B. und ist sogar noch ein Jahr jünger als Johannes.
22.
Er kommt aus Neuhof bei Fulda.
Hey, 22 Jahre dann. 22 und 23. Ja. Was weiß man über die beiden denn? Sind das Profikiller? Haben die in der Richtung schon mal irgendwie was unternommen?
Also sie sind beide arbeitslos und drogenabhängig.
Schlechte Kombi.
Ja, Johannes K. wird im Prozess als schwach begabt bezeichnet. Er sei sozial bereits sehr früh gescheitert. Seine einzigen Erfolgserlebnisse habe er in der Hooligan-Szene gesammelt. René gilt als brutal, der schon früh gegenüber Tieren auffällig wurde. Beiden wurde von Detlef W. Geld angeboten, wenn sie nach NRW fahren und die Tat ausüben.
Schwach begabt ist auch so eine pädagogische Bezeichnung, wie im zweiten Schuljahr, wenn du was eingetragen bekommen hast und niemand wolle sagen, der ist nicht so clever.
Ich weiß nicht, was in seinem Zeugnis stand.
Das nein, doch nicht bei mir, natürlich nicht. Aber vielleicht nur eine Randnotiz, aber wie viel wird einem dafür geboten, denn zwei Menschen umzubringen? Weiß man das, was die dafür bekommen haben?
Nicht ganz genau, aber es wird von einem Betrag gesprochen zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
Was?
Ja.
Nicht dein Ernst. Das lassen wir jetzt mal sagen. Zwei Menschenleben für 2.000 bis 5.000 Euro ist fast auch egal, ob es 2.000 oder 5.000 ist. Davon kannst du ja nicht mal einen Gebrauchtwagen kaufen, oder?
Ja.
Das ist doch Wahnsinn, krass. Aber gut, das heißt, die drei werden nun also festgenommen oder was passiert?
Richtig, und zwar mit einem riesigen, großen Einsatz, bei dem mehrere Einheiten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten.
Mhm.
Ein mobiles Einsatzkommando und zwei Spezialeinheiten. Am Dienstag wird zunächst Johannes K. unbemerkt festgenommen und am Donnerstagmorgen um 6 Uhr werden dann auch René B. und Detlef W. aus dem Schlaf heraus festgenommen.
Soweit vielleicht erstmal. Wir haben also die Tat, wir haben den Tatverdächtigen, wir haben sein Motiv und wir haben die beiden Handlanger, die die Tat dann ausgeführt haben. Aber wenn wir etwas bei Mörderischer Heimat gelernt haben, dann das Recht haben und Recht bekommen ja zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Richtig, ja.
Kann man den Beteiligten denn die Tat auch nachweisen?
Detlef W. und René B. schweigen zunächst. Aber Johannes K. packt aus. Er gesteht die Tat und berichtet auch, wie alles zustande kam.
Ich bin hier aber gespannt.
Demnach habe Detlef W. ihm mehr oder weniger beiläufig beim Bäcker gefragt, ob er sich nicht 3.000 Euro dazu verdienen möchte.
Beim Bäcker gefragt,
ja.
Morgens früh.
Ja.
Drei gemischte Brötchen und ein Mord oder was. Ja. Die wohnen ja beide in Burkhaun, ne?
Ja, genau, richtig. Erst okay. Auf der Fahrt nach Hassel habe er dann genau erklärt bekommen, wie die Tat auszuführen sei. Dann habe er eigentlich einen Rückzieher machen wollen, aber Detlef W. habe ihn bedroht und gesagt, dass er seinen beiden jüngeren Brüdern etwas antun würde, wenn er das jetzt nicht durchziehe.
Dann kommen wir doch direkt zum Prozess. Du sagtest gerade, dass Detlef W. zu den Vorwürfen schweigt. Das bleibt auch so, oder ja, wie ist das?
Das bleibt auch so, zumindest bis zu seiner Verhandlung. Man muss dazu sagen, dass Detlef W. herzkrank ist und seine Verhandlung getrennt von Johannes K. stattfindet. Übrigens stellt sich heraus, dass René B. wohl nur geringfügig beteiligt war.
Schwach begabt, gering beteiligt.
So in den Unterlagen finde ich nicht einmal sein Urteil. Also Johannes K. ist jedenfalls derjenige, der geschossen hat. Er bekommt einen separaten Prozess. Das gibt er auch zu, also das, und dann wird dann zu lebenslänglich verurteilt. Bei Detlef W. ist die Sache nicht ganz klar.
Da gibt es dieses skurrile Foto aus dem Gericht, fällt mir gerade ein, bei dem
genau. Er
diese Papiertüte über den Kopf hat. Ne? Auch das posten wir natürlich wieder bei Instagram und Facebook. Folgt uns da bitte. Dann könnt ihr auch immer die Informationen zu unseren Fällen, die wir hier im Podcast besprechen, nochmal vor euch schwarz auf weiß oder in dem Fall bunt mit Plastiktüte bzw. mit ja. Papiertüte über dem Kopf sehen.
Wirklich skurriles Bild. Aber es ist aber so, dass lebenslänglich wird Detlef W. durch seine Herzerkrankung ja einem Todesurteil gleichkommen würde, sagt sein Verteidiger und bewegt seinen Mandanten so eine Aussage. Diese Aussage und Beschreibung des Tathergangs ist aber laut Gericht hanebüchen.
Er will also seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, einfach ja, wahrscheinlich.
So kann man es auf jeden Fall interpretieren, definitiv.
Was sagt er denn genau aus?
Nach monatelangem Schweigen sagt er aus, dass das alles nur ein Missverständnis gewesen sei. Ja,
das ist meist so bei so einem Mord.
Detlef W. sagt wörtlich, Johannes K. sollte mit einem fingierten Raubüberfall nur Angst und Schrecken verbreiten. Die Idee, die nach Aussage von Detlef W. dahinter stecke, war die, dass er mit dieser Aktion seiner Mutter und deren Mann vor Augen führen wollte, wie gefährlich ein Leben in der Großstadt doch sei und sie so zu einem Umzug nach Burkhaun bewegen wollte.
Ernsthaft?
Ja.
Ich überfalle meine über 80 Jahre alten Eltern, weil ich sie so lieb habe und sie damit eigentlich überzeugen will, dass es bei mir doch viel besser und sicherer ist. Also ja. Du musst dir überlegen, ne? Allein das Trauma des Überfalls, das könnte ja schon tödlich sein.
Ja, im Endeffekt. Das klingt alles nicht so glaubwürdig. Er sagt noch, dass er auch gar nicht gewusst habe, dass jemand zu Tode gekommen sei. Johannes K. habe ihm nur gesagt, dass jemand am Arm verletzt worden sei. Aber auch das glauben die Richter natürlich nicht.
Hm. Zu was für einem Urteil kommen Sie denn vor Gericht abschließend?
Ja. Ende Januar 2012 fällt das Urteil vor dem Düsseldorfer Landgericht. Es lautet lebenslang. Und es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Oh.
Bei der Urteilsverkündung sagte der Vorsitzende Richter Michael Scholz, die Kammer hält die Strafe, auch die besondere Schwere der Schuld, für gerechtfertigt. Weil die Tat in ihrer Brutalität außergewöhnlich war und einer Hinrichtung gleichkam. Außerdem sei man sich durchaus bewusst, dass Detlef W. die Freiheit vermutlich nie wieder erleben wird.
Wow, das ist deutlich. Sowohl von der Strafe als auch der Erläuterung, ne? Dass das eine Hinrichtung gleichkam.
Vollkommen richtig.
Da fragt man sich auch, was ist das für ein Charakter, dieser Detlef W., um sowas in Auftrag zu geben? Und um dieser Frage mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der ihn eigentlich auch noch sehr gut kennt von früher.
Sehr schöne Überleitung, tatsächlich. Ich habe mich mit der Ex-Partnerin oder ja Ex-Freundin, wie auch immer man es bezeichnen mag, das kann sie vielleicht gleich besser wiedergeben, getroffen. Martina war einige Zeit mit Detlef W. ein Paar oder und gemeinsam unterwegs zumindest. Da hören wir gleich rein. Sie hat einige interessante Infos zu seinem Charakter und zu seiner Person gegeben.
Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Hallo Martina, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und wir dir ein paar Fragen zu Detlef W. stellen können. Denn du kannst den recht gut. Und wie und wo hast du ihn denn kennengelernt?
Ich war in Hünfeld in einer Diskothek. Industriegebiet. Ich weiß nicht mehr, wie die Diskothek hieß.
Konfetti hieß das, glaube ich, mal eine Zeit. Gell? Ja.
Genau, ja. Da war ich. Und irgendwann saß ich alleine an der Theke und da kam der Detlef zu mir und hat sich mit mir unterhalten und hat mich dann gefragt, wie ich nach Hause komme, weil ich da so alleine saß. Ja. Und dann meinte ich, das weiß ich noch nicht. Und dann hat er mich heimgefahren. Ja, er kam dann den nächsten Tag zu mir, da haben wir Kaffee getrunken, dann haben wir uns abends mal getroffen, dann war ich auch bei ihm zu Hause, da kamen dann noch mehr Leute und da haben wir auch nur was getrunken. Und dann hat er mich wieder nach Hause gefahren. Er hat mich dann noch ein paar Mal auch abgeholt, dann sind wir nach Fulda zu irgendwelchen anderen Menschen, mit denen dann auch weg und wir waren ein paar Mal aus.
Wart ihr ein Paar dann sozusagen auch?
Ich denke nicht. Ja. Nee, also ich wollte ihn nicht als Freund haben.
Du wolltest ihn nicht als Freund haben?
Nee, nee.
Also wie würdest du ihn charakterisieren? Wie wirkte er auf dich?
Er war sehr nett, zuvorkommend, hat auch, wenn wir unterwegs waren, alles bezahlt. Mhm. Also so als Mensch war er sehr angenehm.
Kommen wir noch zu dem Fall dann, zu der Tat. Als du davon gehört hast, hattest du ihn da gleich auf der Rechnung, dass er was mit diesem Mord zu tun haben könnte oder gar nicht?
Ich habe das ganz, ganz spät erst mitbekommen. Ja. Ich wusste davon so gar nichts. Ich habe das dann irgendwann in der Zeitung gelesen und eine Bekannte hat mir das gesagt. Und mich hat das nicht weiter interessiert, weil er mich auch nicht so interessiert hat.
Dann. Aber da war er schon quasi als Verdächtiger verhaftet oder als Täter?
Ich weiß, dass er in Untersuchungshaft oder irgendwo war. Ja, das weiß ich. Und wegen Geldsorgen sowas, das kam mir irgendwie nicht so, weil er Geld hatte. Also er hat mir alles bezahlt, wenn wir unterwegs waren. Von daher weiß ich es jetzt nicht.
Er war ja quasi so ein Auto- oder Motorradnah, das haben wir ja im Podcast auch gesagt. War er das schon, als ihr damals zusammen gewesen seid? Wie wichtig waren ihm solche Statussymbole wie Auto, Motorrad, Geld oder dergleichen?
Geld, glaube ich, wichtig. Und Auto auf jeden Fall auch, weil er einen guten BMW hatte. Ja. Innen drin auch Leder und Autotelefon und Modsanlage und alles. Das war ihm, glaube ich, wichtig. Und Schmuck.
Schmuck.
Also Schmuck.
Teurer Schmuck wahrscheinlich
teurer
auch,
den Schmuck. Er hatte, ja. Große Uhren, Goldkettchen und sowas halt. Mhm. War nicht so mein Typ vom Aussehen her, deswegen hat es mich jetzt nicht so Mods interessiert. Aber er war halt da und ich habe es halt genossen.
Hat er damit geprahlt so ein bisschen auch?
Ja.
Also das schon, das war schon jemand, der dann da so gezeigt hat, was er hat sozusagen.
Genau, ja. Mhm.
Er hat ja damals auch ein Bordell geführt in Burkau und ich muss ja sagen, hat er dafür immer schon ein Faible? Also wollte er so ein bisschen dieses Klischee-Leben, Frauen, schnelle Autos, Rotlicht. War das so einer?
Ich habe das am Anfang nicht gewusst. Ja. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass er ein Bordell hat und Zuhälter ist. Ja. Wusste ich überhaupt nicht. Bis irgendwann von mir ein Ex-Freund vor meiner Haustüre stand und hat mir das erzählt.
Das war aber die Zeit, wo du dann auch mit Detlef noch gemeinsam unterwegs warst.
Ja, genau. Ich habe das dann aber abgebrochen.
Aus dem Grund auch? Hast du es ihm das so gesagt auch?
Oder? Nee, ich habe ihn dann nicht mehr angerufen. Das wurde dann immer weniger mit dem Kontakt und irgendwann habe ich das dann total, weil ich ein bisschen Angst hatte, weil ich halt auch die Tochter hatte.
Ja.
Und die hatte ich auch bei ihm schon mit im Auto und waren unterwegs und irgendwie wollte ich das dann nicht so.
Wie hat er darauf reagiert, dass immer weniger Kontakt war? Oder war das für ihn in Ordnung oder hat er immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen?
Der hat dann noch versucht, Kontakt aufzunehmen, aber ich habe dann immer irgendwie abgeblockt. Ich habe gemeint, ich habe keine Zeit.
Ja.
Solche Sachen halt. Habe immer für alles eine Entschuldigung gefunden und ich wollte das nicht.
Und irgendwann ist es dann quasi dann, also war es dann vorbei und ihr hattet keinen Kontakt mehr?
War dann vorbei. Ich habe den anderen auch nicht mehr gesehen.
Als du dann später von diesem Doppelmord gehört hast und die Verbindung dann quasi auch hergestellt hattest zu ihm, hattest du dann im Nachhinein dann nochmal Angst?
Ich hatte irgendwie schon, habe ich mir nur gedacht, mit sowas war ich befreundet oder zusammen. Aber da habe ich dann schon überlegt, Junge, was hast du da gemacht, Frau?
Ja.
Da hatte ich schon ein bisschen Respekt. Ich bin froh, dass ich es abgebrochen habe. Vielleicht wäre mir auch noch was passiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Begleitet dich das heute noch? Hast du ja manchmal immer noch Gedanken, wenn du darüber nachdenkst oder wenn du jetzt quasi hier darüber berichtest?
Jetzt kommt das schon wieder so, ein bisschen hoch, aber ansonsten eigentlich nicht. Ich habe dann auch noch ein paar Mal im Internet geguckt oder so, aber ich weiß auch nicht mehr, wie die Leute von früher alle hießen und so, wo wir da waren. Wir waren bei ihm daheim, hatten dort einen schönen Abend, aber ansonsten war da nichts mit ihm.
Ja, dann würde ich sagen, liebe Martina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Offenheit und für die Offenheit, mit der du die Fragen beantwortet hast. Ja. Und dann hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja, bis bald. Ciao.
Ja, sehr interessant, nochmal aus so einer persönlichen Perspektive eine Einschätzung zu hören. Ne? Das hatten wir ja bis jetzt auch noch gar nicht gehabt, hatten wir damals auch nicht bei den Live-Shows gehabt, diesen O-Ton. Also sehr interessant, was Martina da noch erzählt hat. Und genau an dieser Stelle, nämlich nachdem die Urteile verkündet waren, auch bei den Live-Shows, ist der Fall ja abgeschlossen gewesen.
Ja, richtig. Aber du hast noch ein paar interessante Fakten, hast du ja uns schon versprochen, zu diesem Fall gefunden und mitgebracht.
Ja, das habe ich. Und wir schauen ja sowieso immer, ob in unseren Fällen prinzipiell irgendwelche Dinge sich neu verändert haben oder es Neuigkeiten gibt. Und im Zuge dessen bin ich auch auf diesen Bericht hier gestoßen, denn Detlef W. scheint auch innerhalb der Gefängnismauer nun noch aktiv geworden zu sein. Möchten wir so sagen, oder?
Inwiefern?
Also ja, es gibt da einen weiteren ominösen Mordauftrag, der angeblich von ihm gestellt wurde. Mit seiner Lebensgefährtin soll Detlef W. nämlich die Ermordung des Kripo-Mannes, der ihn hinter Gitter brachte, und des Staatsanwalts, der ihm im Gericht gegenüber saß, geplant haben.
Nicht dein Ernst?
Ja. Okay. Schnall dich an, wird aber gleich noch heftiger.
Ich bin gespannt.
Also pass auf. Detlef W.'s Lebensgefährtin, von deren Existenz wir bis dato ja noch gar nichts wussten, war früher selbst Beamtin bei der hessischen Bundespolizei.
Okay.
Und sie hat natürlich auch noch immer Kontakte zu alten Kollegen, die sie auch fleißig nutzt, um sich und ihren Partner Detlef W. über die Ermittlungen immer zu informieren, was da noch alles passiert.
Aber wie kommunizieren die beiden denn? Detlef W. sitzt doch im Gefängnis.
Das stimmt, deswegen nutzen sie einen alten, aber guten Weg, um sich auszutauschen. Sie schreiben Briefe, ganz klassisch. Und in diesen Briefen, jetzt wird's wirklich ein bisschen spooky, verstecken sie kleine Botschaften.
Das klingt wirklich wie in einem Drei-Fragezeichen.
Absolut, ja. Und in den Briefen des Paares ist zum Beispiel viel von Autos die Rede. Mhm. Also ich setze das mal in Anführungszeichen. Und das sei, verrät Detlef W., einem Mitgefangenen im Knast, so einen Code, mit dem er den, Achtung, auch wieder hier in Anführungszeichen gesetzt, Startknopf drücken könne.
Also Startknopf, um den Mordauftrag.
So ist es. Okay. Er sagt dem Mitgefangenen gegenüber, dass er nichts mehr zu verlieren habe, dass jetzt eh alles egal sei.
Und wie reagiert man jetzt darauf?
Man nimmt die Sache schon sehr ernst. Schließlich hat Detlef W. bereits schon einmal dafür gesorgt, dass zwei Menschen sterben mussten.
Ja.
Also bekommen die beiden Bedrohten, also der Polizeikommissar und der Staatsanwalt, Personenschutz.
Mhm.
Und sie ziehen an einen geheimen Ort tatsächlich. Und man nimmt in der Sache erneut Ermittlungen gegen Detlef W. und seine Partnerin jetzt auf.
Haben Sie denn genug Beweise zusammen?
Anscheinend nicht, denn nach einem Jahr werden die Ermittlungen wieder eingestellt.
Hm.
Eine konkrete Gefährdung hat sich nicht beweisen lassen und dadurch, dass Detlef W. zu lebenslanger Haft eh einsetzt, scheint die Gefahr für die Ermittler auch nicht absolut groß zu sein. Man lässt verlauten, dass die Morddrohungen und die Ankündigungen gegenüber den Mitgefangenen vielleicht auch nur bloß Prahlerei gewesen waren.
Was ja theoretisch auch sein könnte.
Was auch sein kann, wenn da jetzt nicht die Story nochmal richtig Fahrt aufnehmen würde.
Okay.
Wir sind noch nicht durch.
Was kommt denn jetzt noch?
Die Mutter von Detlef W., du erinnerst dich.
Ja, Eleonore.
Genau die. Die muss nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Tochter eine Aufstellung der Finanzen machen. Es gibt da noch zwei Kinder aus einer anderen Ehe seitens ihres Mannes.
Helmut S.,
genau. Richtig. Und man muss dazu sagen, dass Eleonore S. selbst immer noch an die Unschuld ihres Sohnes glaubt.
Was?
Ja.
Obwohl er den Mordauftrag an ihren Mann und ihre Tochter gegeben hat.
Es ist kaum zu glauben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Eleonore S. nun fast 90 ist und Detlef W., so schlimm es ist, das Einzige ist, was ihr von ihrer Familie noch geblieben ist.
Ja. Kann man sich kaum vorstellen, aber wer kann schon in die Köpfe von Menschen schauen?
Ja. Und Detlef W. weiß auch um seine Stellung bei seiner Mutter. Einige Monate nach der Verurteilung hat er sie nämlich um Geld gebeten. Und was macht Eleonore S.? Sie fragt tatsächlich ihre Schwägerin Simona, ob sie Detlef 25.000 Euro zukommen lassen kann. Es soll doch nicht ohne Geld dastehen, sagt sie wörtlich.
Und ihre Schwägerin macht es?
Nee, die lehnt ab.
Ach, immerhin.
Ja. Ich wollte aber eigentlich etwas zu der Auflistung der Finanzen noch erzählen, die Eleonore S. nun vornimmt. Denn die beiden Kinder von Helmut S., die ja auch an das Erbe ein Interesse haben dementsprechend, sind mit dieser Auflistung nicht einverstanden. Es kommt dann zu einem kleinen, aber ziemlich hässlichen Erbstreit mit den beiden Kindern. Und denen wird Recht gegeben. Ihnen werden jeweils 65.000 Euro zugesprochen. Das Problem daran, Eleonore S. ist zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu mittellos.
Hä, wieso denn das? Also es gibt doch diese großen Bargeldsummen und die Goldbahn, von denen wir berichten haben, Platin so, und so weiter.
Willkommen im letzten Akt dieses Falls.
Okay, du lieber Himmel. Ja. Ich bin gespannt.
Ich sag dir, schnall dich an. Erst Jahre später rekonstruiert die Rechtsanwältin Brigitte Lasota die Finanzen von Eleonore S.
Sie ist ihre Mandantin.
Genau, Eleonore S. ist ihre Mandantin. Inzwischen ist Eleonore S. auch an Demenz erkrankt, was die Sache natürlich noch schwieriger macht zu klären. Aber pass auf. Also Ende 2010 hatte die Seniorin plötzlich begonnen, sämtliche Konten zusammenzuführen und Gold im Wert von 86.000 Euro verkauft. Okay. Ende 2010 waren so dann insgesamt 260.000 Euro auf ihrem Konto zusammengekommen. Kurz danach hob sie 200.000 Euro davon in bar ab.
Um was damit zu machen?
Die Theorie folgt gleich. Kleinen Moment noch.
Okay.
Innerhalb der kommenden 12 Monate gingen rund 482.000 Euro auf dem Konto ein. Und bei 120 Barauszahlungen wurden insgesamt 464.000 Euro wieder abgehoben. Auch 2012 ließ sich Eleonore S. noch weitere 104 Mal größere Summen auszahlen. Dazu innerhalb weniger Monate nochmal 15.500 Euro per Kreditkarte. Also sie war auf einmal total im Bankbusiness tätig anscheinend.
Konnte das die alte Frau denn überhaupt, also mit der Kreditkarte Geld abheben? Also ich kenne nicht viele Personen in dem Alter, die das überhaupt noch schaffen würden.
Gute Frage. Ich würde auch eher sagen, das stinkt zum Himmel. Wir bedenken, sie lebte zu dieser Zeit allein und niemand hinterfragte an der Bank oder sonst wo den Grund für den hohen Bargeldbedarf. Mhm. Nur ihre Schwägerin sah beim Bettenmachen einmal etliche Geldscheine, die in der Matratze steckten.
Wobei das wiederum tatsächlich wiederum einige ältere Herrschaften machen würden.
Das stimmt. Es geht aber noch weiter. Wir sind noch nicht fertig. Also pass auf, im Oktober 2012 addieren sich die Barauszahlungen auf ziemlich genau 656.000 Euro.
Okay.
Kurz zuvor hat der Bundesgerichtshof den Revisionsantrag von ihrem Sohn Detlef verworfen. Mhm. Seine Verurteilung zu lebenslanger Haft ist damit rechtskräftig. Und das sind nicht nur für die Anwältin Frau Lasota zwei Ergebnisse, die in Verbindung zu stehen scheinen, denn nun enden plötzlich auch die erheblichen Auszahlungen.
Okay.
Die nächsten Abhebungen bewegen sich mit 300 und 1200 Euro dann im ganz normalen Rahmen. Also seit er im Knast sitzt, stoppt das sozusagen. Okay. Ne? Oder zumindest seit der Revisionsantrag abgelehnt wurde. Allerdings ist auch nicht mehr viel zum Abheben da. Eleonore S. hat ihr Konto bereits mit 40.000 Euro nun überzogen und kann nicht mal mehr ihre Miete zahlen.
Oh.
Also die hat 656.000 Euro abgehoben und steckt jetzt in den Miesen.
Also ich fass mal zusammen und habe
zwischen. Also sie muss aus der Wohnung sogar ausziehen und zieht dann zu ihrer Schwägerin.
Ja. Was ich jetzt dadurch lese, du glaubst also, dass Detlef W. etwas damit zu tun hat?
Spekulation, aber wenn du mich fragst, ja, das kann kein Zufall sein. Wem sollte die alte Frau sonst das ganze Geld zukommen lassen haben, außer ihrem Sohn?
Aber der sitzt im Knast.
Das stimmt auffallend, ja. Und um das zu erklären oder zumindest eine These zu stellen, machen wir jetzt einen kleinen Sprung in das Jahr 2013. Es geht jetzt nämlich weiter.
Okay.
Und zwar in den Herbst 2013. Da wird nämlich am Kölner Hauptbahnhof ein Schließfach geräumt, weil die Lagerzeit überschritten wurde.
Okay, erzähl, was drin
ist. Das ist spannend, ne?
Ja.
Also am 17. April 2013 waren dort ein Rucksack, eine Kulturtasche und eine Männerhandtasche deponiert worden. Als der Bahnbeamte den Rucksack öffnet, stecken dort zwei mit braunem Klebeband verpackte Päckchen drin. Und der Kulturbeutel und die Männerhandtasche sind mit 50, 100 und 200 Euro Scheinen komplett vollgestopft. Der Mitarbeiter schaltet daraufhin sofort die Polizei ein und die findet noch mehr.
Die gesamte Kohle oder was?
Insgesamt findet man 123.500 Euro in bar und in den sorgfältig verpackten Päckchen 82 Goldbarren a 100 Gramm.
Die Goldbarren, die Eleonore S. angeblich verkauft hat.
Oder neue, okay, ne? Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Jedenfalls findet die Polizei aber auch eine Rechnung aus einem Fahrradladen samt Fahrradpass. Klingt so skurril. Und das führt die Ermittler zu dem Mann, der das Schließfach gemietet hat.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Also Spuren verwischen geht anders,
Ne? Ja, genau.
Die Spur führt sie zu einem Mann, nennen wir ihn mal Piotr M., Der Name ist jetzt ausgedacht.
Piotr.
Piotr. Okay. Ja, vielleicht kommt das aber dem Wahrnamen recht nahe übrigens. Aber egal. Dieser Piotr ist 40 Jahre alt, vorbestraft, arbeits- und zeitweise obdachlos. Mhm. Und er hat auch schon im Knast gesessen.
Und er hat sich ein Mountainbike gekauft.
Okay. Dieser arbeitslose und zeitweise obdachlose Mann hat sich ein Mountainbike für 1.316 Euro gekauft. Mhm. Und nicht nur das, er hat seinen Eltern, die genau wie er von Hartz IV leben, eine Eigentumswohnung gekauft.
Da scheint also noch mehr Geld dahinter gewesen zu sein.
Ja. Das scheint so. Und alles hat er in bar bezahlt. Mountainbike, Eigentumswohnung, Makler, Notar, alles. Alles in bar bezahlt.
Und was sagt er der Polizei, wo er das Ganze her hat?
Das ist mindestens genauso verdächtig. Er macht nämlich unterschiedliche Angaben zu dem Geld im Schließfach. Mal will er es gefunden haben, mal hat er geerbt. Und was ich besonders interessant finde, er verzichtet auf den Rest des sichergestellten Geldes.
Weil man das ja so macht, wenn das eigene Geld im Schließfach gefunden
wird. Ja, genau.
Ach nö, das könnt ihr haben. Das will ich nicht mehr.
Können
das brauche ich nicht.
Ja, es ist alles sehr verdächtig und klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber man kann ihm erstmal nichts anhängen. Mhm. Gestohlen hat er es wohl nicht, das steht fest. Aber woher hat er es? Das ist die Frage, die es nun zu klären gilt.
Und kommt er ungeschoren davon?
Was das Gold und das Geld betrifft, ja. Gegen ihn und seine Familie wird aber wegen Sozialbetrugs ermittelt. Aber das sind natürlich Peanuts gegen das, was vermeintlich ja dahinter steckt. Interessant ist noch, was er den Beamten sagt, als er sich von ihnen verabschiedet. Mhm. Da sagt er nämlich beiläufig, sie wollen ja gar nicht wissen, wofür das mal gedacht war.
Also, da du das alles ja vor dem Hintergrund unseres Falls erzählst und wir vorhin das Thema hatten, dass Detlef W. aus dem Gefängnis heraus versucht hat, mit seiner Partnerin den Staatsanwalt und den Kommissar umbringen zu lassen, habe ich eine Idee, für was das Geld eventuell gewesen sein
kann. Nicht schlecht, Herr Schwarz, nicht schlecht, ja. Es kommt jetzt nämlich unsere Anwältin wieder ins Spiel, diese Frau Lasotta, die Anwältin von Eleonore S. Die bekommt Wind von der Sache mit dem Schließfach und stellt nun eigene Nachforschungen an. Außerdem fragt sie Eleonore S. auch erstmalig, was denn mit dem ganzen Geld passiert sei.
Okay, und was sagt sie?
Sie sagt, warte, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo. Sie sagt, Detlef hat angerufen und gesagt, dass er Geld braucht. Das hat dann alles ein junger Mann abgeholt.
Nicht wirklich.
Ja. Doch. Eleonore S. wiederholt diese Aussage einige Male auch vor Polizeibeamten. Zu den Einzelheiten der Übergabe kann sie aufgrund ihres Gesundheitszustands aber leider nichts mehr aussagen.
Also steckt tatsächlich Detlef B. dahinter.
Es scheint so. Es kommt jetzt noch besser, Shaggy. Die Anwältin addiert nun die gesamten Ausgaben, die dieser Piotr getätigt hat. Ja. Also für die Eigentumswohnung, den Makler, Notar, das Fahrrad, was ich alles erzählt habe. Hm. Alles addiert sie zusammen und zählt noch das verbliebene Geld und den Wert der Goldbarren im Schließfach dazu. Und was kommt heraus? Welcher Betrag kommt raus? 636.651 Euro.
Okay.
Und das ist, zieht man das Geld ab, was die Eleonore S. zum Leben braucht, fast genau die Summe, die bis zum Herbst 2012 von deren Konto verschwunden ist.
Wow. Und glaubt die Polizei immer noch, dass das nichts miteinander zu tun hat?
Sie nehmen zumindest wieder die Ermittlungen auf. Mhm. Und siehe da, es kommen noch einige weitere Parallelen zum Vorschein. Unser Mountainbiker Piotr saß nämlich zufälligerweise 2 Wochen zur gleichen Zeit, nämlich im März 2011, in Köln-Ossendorf ein, als auch Detlef W. dort war.
Krass, ja.
Dann wurde Detlef W. aufgrund seiner Herzerkrankung ins Justizkrankenhaus nach Fröndenberg verlegt. Und rate mal, wer dort im Mai aufgrund einer Untersuchung auch untergebracht wurde.
Ja, Piotr M.
Unser Piotr, bingo, genau so ist es, ja.
Ja, krass. Also man kann also davon ausgehen, dass sich die beiden kannten.
Absolut,
ja. Also könnte es so sein, dass Detlef W. womöglich doch konkretere Rachepläne hatte, als die Polizei glaubt. Vielleicht war Piotr M. der Mann, der bei Eleonore S. das ganze Geld abgeholt hatte.
Möglich.
Ja. Vielleicht sollte er auch die beiden Männer umbringen, den Staatsanwalt und den Kommissar. Und dafür hätte er dann die Eigentumswohnung und das ganze Zeug als Lohn bekommen.
Das ist alles möglich. Ja. Absolut. Das sind natürlich die Gedanken, die man da haben könnte. Vielleicht war auch der Rest für einen Auftragsmörder gedacht, um eben diesen verhassten Kommissar und den Staatsanwalt ermorden zu lassen. Oder es war dafür da, um einen Gefängnisausbruch für Detlef W. zu organisieren. Alles Spekulationen, denn, und jetzt komme ich zum ernüchternden Fazit, die Polizei stellt die Ermittlungen schließlich ein, weil es keine Beweise gibt. Die einzige Zeugin, Eleonore S., ist aufgrund ihrer Demenz nicht mehr fähig auszusagen und würde es vielleicht auch gar nicht tun, um nicht ihren geliebten Sohn zu belasten.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Und jetzt bleibt alles so, wie es ist.
Ja, ja. Eleonore S., Anwältin Frau Lasotta, glaubt, dass das Interesse an einer Aufklärung anscheinend sowieso recht überschaubar ist. Denn wenn sie nicht selbst nachweisen kann, dass das Vermögen aus dem Schließfach ihrer Mandantin gehört, fällt es der Staatskasse zu. Oder der Deutschen Bahn, die auch schon Ansprüche erhoben hat, weil es ja dort im Schließfach gefunden wurde.
Ach so, ich wollte schon fragen, der Deutschen Bahn.
Okay. Im Zweifelsfall immer der Deutschen Bahn. Okay.
Ach, so ist das, wenn das da gefunden wird, könnte...
Ja, ja, es wurde ja dort gefunden und Eleonore S. könnte das Geld aber natürlich viel besser gebrauchen. Sie ist ja, wie gesagt, 90 oder über 90 mittlerweile, alt, krank. Allein ihre Medikamente kosten 3.000 Euro im Monat, die ihre Schwägerin, bei der sie ja mittlerweile lebt, immer vorschießt, bis die Krankenversicherung das dann immer ausgleicht. Dabei hat sie selbst nicht viel, also da ist nicht viel zu holen.
Ja, damit bleibt die Herkunft des Geldes und des ganzen Goldes ungeklärt. Aber wer weiß, vielleicht erfährt man ja doch noch die ganze Wahrheit. Wenn es so sein sollte, dann werden wir auf jeden Fall wieder davon berichten, oder?
Sehr gerne.
War's das oder hast du noch eine weitere Wendung in diesem Fall?
Nein, nein. Nein, aber es ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Also was aus diesem Fall noch geworden ist, das ist wirklich irre. Aber damit können wir die Akte der Auftragsmord zumindest schließen, der nun auch noch um einen Goldschatz reicher oder besser gesagt ärmer, ja eigentlich ärmer geworden
ganz genau,
ist.
Genau, ne? Gut gesagt. Wow. Ja, das war's dann für heute. Das war unsere Folge 41. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat.
Dann folgt der letzte Fall in dieser Staffel schon.
Ja, Checken. Folge 42, so gute Zahl, die Antwort für alles. Aber wir sind raus für heute.
Wir sind raus für heute. Es verabschieden sich bei euch Zeno Diegelmann
und Shaggy Schwarz.